Moin moin Matrosen, das ist das neueste U-Boot der Krüger-Klasse.
Mike!
Es ist schon eng.
Mike?
Ja, das ist eben U-Boot. Ich hab es gesagt.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Heute bei mir zu Gast der lebende Beweis, dass der Norddeutsche Humor hat. Herzlich willkommen, die Legende, der Altmeister, der Gott des lustigen Liedes. Hier kommt Mike Krüger.
Captain Michel, Hauptgefreiter Krüger, an Bord.
Sollen Frauen zur Bundeswehr? Kann er Heiratsantrag? Und bescheißt Trump beim Golfen.
Yo, Captain!
Mike!
Captain, ich bin auf dem Weg!
I love it!
Captain auf der Brücke!
Mike, du weißt gar nicht, wie toll ich es finde, dass du kommst.
Hauptgefreiter auf Brücke!
Hauptgefreiter bist du?
Ja, Hauptgefreiter auf Brücke. Und dann musst du sagen, ja.
Ja, ja!
Ja, ja,
ja, ja,
ja, ja, ja, sagt er dann.
So, Mike, du, ja, bist
du bist schon mal durchgefallen. Marinemäßig bist du schon mal durchgefallen.
Ich bin ja nicht. Ich hab ja gar nicht.
Ach, du hast gar bist Kapitän geworden.
Nee, ich bin bei der See. Das ist eine Heeresuniform.
Muss ich hier sitzen bleiben?
Ja, du kannst dich richtig entspannen.
So, Marine, Leute, ich bin da.
Ich konnte nicht einschätzen, was Mike so trinkt.
Ja.
Ich hab Sekt und ich hab Wasser und ich hab hier Schnaps. Was willst du?
Wasser.
So.
Wir sind ja auf dem U-Boot, da trinkt man Wasser.
Hast du gedient?
Ja, natürlich. Ich bin Funker. Deshalb habe ich mich gefreut, als ich eben unten am Funkschapf vorbeigekommen bin. Also ich könnte hier dit, weißt du, dieses dit, das habe ich gemacht.
Wie lange?
Grundausbildung. Grundausbildung war bei uns 15 Monate. Bei der Bundeswehr ist es so, du kennst es nicht, du bist ja nur Kapitän. Da wirst du nach Größe eingeteilt im Zimmer und wir waren alle
groß.
Über 1,80. Und da hatten wir so die Idee, dass wir sagen, lass uns doch, bevor wir uns beim Schiff eintragen, lass uns doch mal ein Schiff vorher angucken. Und dann sind wir nach Kiel in den Marinehafen gefahren und haben uns mal so ein Schnellboot angeguckt. Da haben wir gesagt, Schnellboot ist für uns zu eng, für einen, der über 1,80 ist. Damit gehen wir doch mal auf eine Fregatte. Waren wir auf einer Fregatte, haben gesagt, okay, schon geräumiger, aber sehr schmale Kojen. Und dann haben wir gesagt, vielleicht sollten wir doch gar nicht auf dem Schiff gehen. Und dann hat unser Admiral, also wir haben auch Rang, also wir treffen uns heute noch 50 Jahre, jedes Jahr treffen wir uns an Pfingsten. Der hatte die geniale Idee, wir tragen uns da ein, wo sich keiner eingetragen hat. Weil dann ist die Chance, dass wir da zusammen hinkommen, sehr groß. Und dann haben wir gewartet bis kurz vor Abgabeschluss. Und dann haben wir uns eingetragen und da war auf einer Seite stand gar keiner, wollte keiner hin. Marinefliegergeschwader 1, Jagel. Und da haben wir uns alle eingetragen. Und da sind wir tatsächlich alle dahin gekommen. Und deshalb war ich bei den Marinefliegern. Und das ist natürlich das Größte, was du sein kannst bei der Bundeswehr. Ich bin LKW-Fahrer, ich habe dann LKW-Schein auch noch gemacht. Ich bin LKW-Fahrer bei den Marinefliegern.
Alle drei Waffengattungen
zusammen. Fest. Ist das geil, oder? Ja, jetzt kommst du.
Jetzt sag mal im Ernst. Wenn, ich meine, wir sind in Zeiten, ja, in denen es jetzt, sage ich mal, nicht mehr so abwegig ist wie vor 40 Jahren, dass
Richtig?
Wir angegriffen werden.
Ich sehe das nicht ganz so gefährlich, weil einer, der seit 3 Jahren sich eine blutende Nase in der Ukraine holt mit seiner Armee und Hunderttausende ganz fürchterlich von Soldaten da verheizt, der wird einen Teufel tun und die NATO angreifen, weil das wird dann wird es richtig böse und zwar hauptsächlich für ihn. Also ich denke mal, das überlegt er sich noch ein bisschen. Aber das ist kein Thema für so ein nettes Gespräch heute Abend.
Lass uns über deine Kindheit sprechen.
Oh, das ist genauso schlimm. Nein, also Mike hatte keine so tolle Kindheit, weil Mikes Mutter ist gestorben, da war er 3, das war nicht gut. Und dann hatte er eine Stiefmutter, mit der er nicht so wirklich gut klarkam. Und dann war er ein sehr, also, will man so sagen, aufsässiges Kind. War auch nicht wirklich gut in der Schule, was wiederum dazu führte, dass Mike dann irgendwann, als er 10 war, ins Internat kam. Und dann war Mike ganz lange an der Ostsee, sag ich schon. Leute, ich bin auf dem U-Boot. Wir haben uns verfahren. Captain, wir haben uns verfahren. Mike war an der Nordsee. Ja, jetzt sind wir in der Nordsee. Also Mike war lange in Büsum, im Internat an der Nordsee. Also so ein U-Boot unter Marine hat mich später nicht geschockt, weil ich kam aus dem Internat mit 42 Mann Schlafsaal. Mich konnten 6-Mann-Zimmer nicht schocken. Also von daher, es gab immer gute und schlechte Seiten bei sowas. Die 42 Mann Schlafsaal war schlecht. Ich war Mittelstufe, ich war bei den Kleinen und die wollten irgendwann zusammengelegt werden. Und ich hatte, was damals noch erlaubt, wir waren alle in 6-Mann-Zimmern und eben in diesem großen Schlafsaal. Und jeder hatte so eine kleine Ecke bei sich in dem Zimmer. Und da hingen von mir natürlich alles voll Beatles-Plakate. Und Françoise Hardy hing dann noch als einzige Frau. Und sonst hing da Beatles, ja eigentlich Beatles. So. Und dann sollten die beiden Jungs in der Nahten dann zusammengelegt werden. Ins Seemannsheim, guck mal, ich bin voll...
Du bist voll im Element.
Voll ins ehemalige Seemannsheim. Und das Erste, was der Internatsleiter im Seemannsheim zu uns sagte, war, hier wird an den Wänden nichts angebracht. Keine verboten. Plakate, Poster, verboten. Und da habe ich gedacht, was ist das denn für ein Laden? Hier kannst du ja nicht bleiben, du kannst ja nicht in so einer komischen Stube und dann auch noch ohne Poster geht ja gar nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, dann fahre ich wieder nach Hause. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, hier kann ich nicht bleiben. Der spinnt hier nun total, der neue Chef hier. Und dann hat er netterweise gesagt, ja, dann komm nach Hause. Und dann bin ich nach Hause und dann habe ich noch kurz mittlere Reife, hieß das ja, damals gemacht, und Fachhochschulreife. Und dann bin ich ausgezogen zu Hause. Und mit meiner damaligen Freundin, die war 16, mit der bin ich zusammengezogen in eine 1,5-Zimmer-Wohnung in Norderstedt. Die hat nämlich schon mit früher Jugend ein Reisebüro geleitet, sehr clevere Frau. Und ich habe immer so hier und da mal einen Job und so. Und dann konnten wir uns diese kleine Wohnung leisten. Und von da an lebte ich quasi mit dieser Frau zusammen. Mit der lebe ich heute noch zusammen. Das ist
erzähl mir nichts. Das ist die gleiche geblieben?
Ja, mit der lebe ich jetzt seit 55 Jahren zusammen.
Ach, das ist aber süß. Mhm. Ach, das finde ich auch schön.
Ja, die ist
die
auch.
Die erste, die mit 16...
Die ist auch erste. Süß, ja.
Och, das ist aber da komme ich ein kleines Tränchen ins Auge. Gott. Nee, im Ernst, ja. Das finde ich schön.
Ja.
Warst du ein guter Schüler?
Nein. Das hing sehr viel vom Lehrer ab bei mir, weil ich hatte schweren Schaden natürlich vom Internat. Da gab es ja noch mit Prügelstrafe und was weiß ich was
alles. Ach so wie man sich das aus Filmen vorstellt, mit an der Reihe aufstehen und dann so, mit hinten auf dem
genau,
Arsch.
Genau, ja so, genau.
Das stimmt wirklich?
Ja, klar. Also das gab es dann noch, das ist ja nur auch schon lange her. Ich bin ja schon, man sieht es mir nicht an, aber ich bin ja schon über 60 jetzt. Von daher gab es das damals noch. Aber auf alle Fälle hatte ich mit Lehrern deshalb nicht so viel am Hut. Und ich hatte dann aber irgendwann einen tollen Englischlehrer, den hatte ich auch in Deutsch. Deshalb war ich in Deutsch gut, in Englisch, in Sport sowieso und in Musik.
Wie hast du das verarbeitet? Internat, ja, okay, weit von zu Hause?
Du wirst natürlich irgendwann ein Meister im Verdrängen. Und dieser alte Spruch, was dich nicht umbringt, härtet dich ab, ist natürlich so, dass dich natürlich dann vieles auch nicht wirklich schockt. Also eben wieder beste Beispiel U-Boot. Ich wollte dann ja eigentlich, hat auch wieder eine gute Geschichte, ich wollte natürlich eigentlich nicht zur Marine, logischerweise, ich wollte gar nicht zur Bundeswehr. Und da gab es damals die Möglichkeit, dass man... Ersatzdienst war klar, aber man konnte sich auch melden zur Entwicklungshilfe. Und da habe ich gedacht, ey, Alter, das ist ja geil, Entwicklungshilfe, da nimmst du deine Gitarre unter den Arm und bist da irgendwo, was weiß ich, in Guatemala oder wo sie dich brauchen und hilfst da eine Schule aufzubauen oder was weiß ich was.
Und spielst ein paar Beatles-Songs noch.
Ja, und spielst ein paar Songs und so. Also guter Plan. Und dann musste man, werde ich nie vergessen, nach Bad Godesberg. Da gab es eine Kommission, vor der musste man vorsprechen. Da bin ich also mit dem Zug nach Bad Godesberg gefahren. Und da sagten die, ja, was würden Sie denn machen, wenn Sie eben irgendwo da, was weiß ich, in Namibia einen Brunnen bauen wollen und da kommt keiner, der mit ihnen arbeiten will. Dann habe ich gesagt, ja, dann würde ich meine Gitarre nehmen, würde mich auf den Marktplatz setzen und dann kommen die schon. Dann würde ich sagen, guck mal, der Mann, der hat Geschmack, der kann gut singen und ist nett und dem folgen wir jetzt. Ja gut, sie hören wieder von uns. Und dann kriegte ich echt so ein Schreiben, ja, ich würde das nicht ernst genug nehmen, das Ganze, und dass ich wäre zu labil oder was weiß ich für Entwicklungshilfe. Also die
Ach haben, du Scheiße, für Entwicklungshilfe bist du zu labil,
ja,
dann.
Ja, das, und ich musste dann doch zur Musterung. Und da kommt der nächste gute Geschichte. Ich also zur Musterung und denke, oh Krüger, ich war wirklich fit damals zu der Zeit. Ich bin ja gelernter Betonbauer auch noch. Das heißt, ich habe auf dem Bau gearbeitet, war verhältnismäßig kräftig, habe noch Karate gemacht mit meinem besten Kumpel zusammen. Also ich war richtig fit, so mit 18, 19 war ich richtig fit. Und dann habe ich gedacht, oh, Musterung, das wird schwer, denen zu erzählen, dass du todkrank bist. Das werden sie dir nicht glauben. Und dann gab es aber auch so Intelligenztests und unter anderem einen Funktest. Das heißt, die haben mir drei Funkzeichen gesagt, was weiß ich, S, M, O, also dreimal kurz, zweimal lang, dreimal lang. Und die haben sie dir vorgespielt, ganz langsamer Geschwindigkeit, und du musstest sie immer ankreuzen auf so einen Zettel. So. Und da habe ich gedacht, ja, das machst du, da kreuzst du einfach wahllos an, das hörst du alles falsch, also dass die merken, du kannst nichts hören. Auf alle Fälle, also Musterung fertig, krieg ein Schreiben, höchste Stufe erreicht. Besonders gut war ihr Funktest.
Du hast alles richtig angekreuzt.
Ja,
richtig. Zufällig.
Unglaublich viel richtig angekreuzt. Besonders gut war ihr Funktest. Sie sollten Funkausbildung. Da habe ich gedacht, das klingt gut, weil Funken habe ich gedacht, warm, ne? Funkgerät warm, Gebäude drumherum, nicht marschieren draußen, nicht in der Kälte, nicht schießen, Funker, habe ich gedacht, cool, mache ich.
So. Und dann bist du Betonbauer geworden.
Nee, Betonbauer war ich schon vorher.
Also du hast vorher also, die Ausbildung gemacht, hast gearbeitet und dann bist du,
ich hatte sogar schon ein Semester angefangen zu studieren und da haben sie mich erst rausgeholt aus dem Studium, genau. Ich wollte schon gerade ins zweite Semester starten.
Was wolltest du lernen?
Architekt wollte ich werden, deshalb ja auch Betonbauer, weil du konntest mit Fachhochschulreife statt 3 Jahre Lehre 2 Jahre Lehre machen. Und da habe ich gedacht, und ein Jahr Praktikum musste man sowieso machen, wenn man Architekt werden wollte. Und da habe ich gedacht, bevor ich da den Kaffee hole auf der Baustelle und mich dumm anreden lasse, dann lerne ich das gleich. Dann bin ich nicht Praktikant, sondern Lehrling. Und statt einem Jahr mache ich dann 2 und habe schon mal einen Beruf. Und das hat auch gut geklappt. Und da verdient man natürlich auch viel mehr als Lehrling, als Praktikant. Und damals sowieso, weil mein Kumpel Olli und ich, Olli ist heute übrigens tatsächlich Architekt. Und wir waren eben auch ein bisschen größer als viele und kräftiger und haben da zugeschlagen. Und das kam auch schon als Lehrling dann in eine Akkordkolonne, was hieß. Da geht's richtig, wer schnell baut und gut baut, der verdient auch mehr. Und dann habe ich ein Semester schon studiert und wollte fröhlich ins zweite. Und bis zum zweiten konnte mich aber die Marine noch kriegen. Und das haben die irgendwie geahnt, dass ich zur Marine muss. Und so war ich dann 15 Monate. Also für mich gibt es bei Wehrpflicht, ich habe überhaupt nichts gegen Wehrpflicht, weil ich fand das auch... Hat mir nicht geschadet. Ich denke, das würde auch heute nicht vielen nicht schaden. Was ich als Problem sehen würde heute, ist, dass heute natürlich alle sofort auf die Idee kommen, ja, da müssen aber Frauen auch. Und da habe ich ein bisschen andere Meinung als viele, die da heute meinen, Frauen müssen alles gleich können wie
Männer. Sag mal.
Ich würde sagen, Frauen, wenn ja, gerne, aber freiwillig. Und Männer schon Wehrdienst.
Also warum?
Weil ich denke, dass Frauen eine andere Sache machen sollten in ihrem Leben, als mit Gewehren durch den Schlamm zu robben. Ich habe da auch eine andere Meinung, was Frauenfußball zum Beispiel angeht. Ich finde auch Frauenfußball schön, dass sie das machen, dürfen sie auch gerne tun. Ich finde aber, es gibt andere Sportarten, die passen besser zu Frauen. Zum Beispiel.
Das ist aber
da hakt er jetzt aber nach. Jetzt kommt der investigative.
Nein, ich meine, jeder seine Meinung und es braucht viele Meinungen in der Demokratie, damit man sich streitet und dann am Ende einen Kompromiss findet.
Ich glaube nur, dass Frauen der Bundeswehr immer ganz gut tun. Weil Frauen
tun überall gut.
Kurze Fragen, kurze Antworten, Herr Krüger. Mal gucken, wie gut das klappt.
Kurze Fragen, jetzt geht's los. Kurze Fragen, kurze Fragen. Oh, und im Dunkeln.
Findest du dich attraktiv?
Ich mich? Ja. Ich gehöre ja zu diesen Typen und ich persönlich behaupte ja, das sind 80% der Männer, die gucken morgens in den Spiegel und wissen gar nicht, ob sie einen Pickel haben oder nicht. Weil die gucken einmal da rein, also ich gucke in den Spiegel und dann sage ich, okay, die Haare, das liegt so einigermaßen an. Der Rest ist mir sowas von wurscht. Von daher, eigentlich gucke ich in den Spiegel und sage, ja.
Also das heißt, wir finden im Hause Krüger, wenn Mike morgens ins Bad geht, keine Morgenroutine. Da wird kein Serum aufgelegt, nicht ein bisschen Hyaluron,
nix.
Vitamin C.
Nein.
D.
Meine Frau sagt, du musst dich mal eincremen, du hast so eine trockene Haut, nimm doch mal Creme schmiert. So fängt es halt an, das schmiert.
Du hast noch das Waffenöl aus der Bundeswehr und das benutzt
das
du auch noch.
Das habe ich im Ohr noch, das kann ich aus dem Ohr nehmen und verteilen, heute noch.
Wie hat der Ruhm dich verändert?
Der Ruhm?
Ja.
Ich habe so das Gefühl, er hat mich gar nicht viel verändert. Er verändert natürlich viel in deinem Leben. Das merke ich jetzt an ganz vielen kleinen Sachen. Das erste, zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel. Das erste Mal, dass ich ist jetzt vielleicht 5, 6 Jahre her, in ein Hotel komme, gehe an die Rezeption und dann guckt mich fragend eine gut aussehende junge Dame an, die hinter der Rezeption steht und guckt mich fragend an. Und ich lächle sie nett an und denke, jetzt wird sie gleich sagen, Herr Krüger, schön, dass Sie da sind, wir haben Sie abgegredet, Sie haben die Suite so und so. Sie sagt aber gar nichts, sie guckt mich fragend an und sagt, ja. Und ich sage, hier müsste ein Zimmer für mich reserviert sein. Ja, welcher Name? Und ich denke, das ist ungefähr 5 Jahre her.
Schöne Geschichte.
Das zeigt aber, wie das dein Leben verändert, dass dir sowas auffällt überhaupt. Und das war nicht nur, dass es mir auffällt, sondern ich habe gedacht, Krüger, was ist jetzt? Ne? Was ist jetzt passiert? Nun war die, was weiß ich, 25, 26, dass die mich nicht kennt, gar keine Frage. Woher soll die mich kennen? Ne? So. Aber mein Leben war natürlich ganz anders früher, als ich, was weiß ich, 30 war. Da bin ich eben in ein Hotel reingekommen. Hatte ich Schwierigkeiten reinzukommen, weil draußen standen 50 Leute, die ein Autogramm wollten. An der Rezeption stand nicht einer, sondern 3. Dann sagt der Direktor ist auf dem Weg, der kommt gleich. Wir haben für Sie die Suite reserviert. Das heißt, das ändert dein Leben natürlich, klar.
Wen würdest du gerne mal treffen?
Wem würde ich denn gerne noch mal treffen? Ja, ich spiele ja Golf.
Trump?
Da gibt es natürlich Trump nicht, nein. Ich würde nie einen treffen, der beim Golfspielen bescheißt. Mit denen habe ich nichts zu tun. Der bescheißt beim Golf. Ich weiß das aus einer Quelle von Leuten, die mit ihm gespielt haben. Und
du kennst Leute, die mit Trump Golf gespielt haben?
Ja, das ist mit das Schlimmste, was du machen kannst. Und das zeigt
wen
eben.
Denn?
Was?
Wen denn?
Was?
Der mit Trump
Golf? Nein, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Nein, aber es gibt ja Golfer, die auch da in wie heißt dein Club?
Mar-a-Lago.
Ja. Da kannst du ja auch spielen. Das ist schweineteuer, kostet glaube ich $500 eine Runde. Und da gibt es eben Leute, die in Florida leben und die haben dann da gespielt und haben auch mit ihm schon gespielt. Und der bescheißt. Und das ist natürlich, das zeigt eben auch, bestätigt quasi alles. So.
Also Tiger Woods würdest du gerne treffen.
Tiger wäre gut.
Tatsächlich, das wäre witzig.
Ich würde aber heute natürlich, Tiger spielt ja gar nicht mehr so viel. Also heute würde ich natürlich so Rory McIlroy gerne mal treffen. Also das so die Jungs, die da vorne mitmischen, die würde ich gerne mal treffen.
Wann ist eine Wohnung perfekt?
Meine ist perfekt. Ich bin Architekt. Wollte Architekt werden.
Kannst du gut wegwerfen?
Neuerdings.
Würdest du mit Thomas Gottschalk 6 Wochen einen Roadtrip machen?
Ja.
Das kam wie aus der Pistole. Ja, du bist treu, ne? Die du magst, das wäre lustig.
Das wäre lustig.
Welche Erinnerung hast du an Ulm, deine Geburtsstadt?
Gar keine?
Nee. So ein bisschen wie Merkel und Hamburg?
Ja, ich war da später mal im Konzert und Ich war da ja auch nur im Brutkasten und mein Konzert war zum Glück in einer anderen Halle.
Das Geheimnis einer guten Ehe.
Toleranz, Vertrauen, Verständnis.
Bist schon mal fremd gegangen?
Mit wem?
Weiß ich nicht.
Natürlich nicht.
Ich muss irgendeinen Makel finden. Bist du romantisch?
Natürlich, wahrscheinlich Kerzen und alles da.
Nein, bist du nicht romantisch? Bist du denn romantisch?
Teilweise. Nee, nicht wirklich. Nee, meine Frau würde sagen, nein. Also Heiratsantrag, Katastrophe.
Ist so? Hm? In Norderstedt in der Wohnung?
Habe ich jetzt meiner Enkeltochter erzählt, weil die wollte das wissen. Wie habt ihr euch denn, hat er einen Heiratsantrag gemacht? Und ich habe gesagt, ja, super und so. Und dann hat Oma erzählt, wie es wirklich war. Und es war auf einer Fahrt im Auto. Also ich bin gefahren, sie saß neben mir. Das heißt, guter Zeitpunkt, sie konnte nicht weg während der Fahrt. Also während der Fahrt im Auto. Und ich soll wohl den tollen Satz gesagt haben, ich finde, jetzt können wir auch heiraten.
Ich finde, das ist als Norddeutscher ist es sehr romantisch. Weil, was willst du denn noch mal sagen?
Auf alle Fälle.
Muss er sie gesagt, jo?
Ein ganzer Satz. Und dann hat sie ja gesagt.
Bist du konservativ?
Ja.
Habe ich gar nicht gedacht. Musst du deinen Schwiegersohn bei dir um die Hand deiner Tochter anhalten?
Musste er nicht, hatte er aber.
Fandst du auch gut, ne?
Ja.
War das ein bisschen romantischer? Oder mit ein bisschen Nervosität zumindest
ja,
verbunden?
Bisschen
Herr Krüger,
Nervosität.
Ich wollte hier...
Ja. Nee, aber war schön. Ja, gut.
Hast du auch sofort Ja gesagt?
Ja.
Ja, gab keine...
Hätte ich ja Ärger mit meiner Tochter gekriegt, das wollte ich nicht.
Bist du ein Autoliebhaber?
Ja. Porsche hatte ich mal.
Du machst YouTube, du bist ja. quasi deiner Zeit voraus.
Ja, das habe ich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen spät erkannt mit YouTube. Aber als ich dann jetzt Rentner wurde, habe ich natürlich viel Zeit und habe gedacht, und dann kam Corona... Und den ersten Titel, den ich auf YouTube gestellt habe, das war tatsächlich ein Song, Sie müssen nur die Maske aus der Tasche ziehen, weil ich das doof fand, dass es Leute gab, die nicht begreifen wollten, dass man vielleicht eine Maske, während einer Pandemie eine Maske aufsetzt. Da habe ich sogar ein Dankeschreiben von Herrn Spahn, der damals Gesundheitsminister war. So ging das los und da hatte ich ganz viele Klicks plötzlich und habe gedacht, oh, guck mal, das guckt ja einer, das ist ja interessant, so. Und dann kam ein guter Freund von mir, mit dem ich jetzt meinen YouTube-Kanal zusammen betreibe und sagte, wollen wir das nicht ein bisschen vernünftig machen mit richtigen Kameras und so.
Ganz schön cool, dass der Mike da plötzlich YouTube macht.
Ja, finde ich auch, macht unglaublich viel Spaß.
Wann ist Mike Krüger geworden, der Mike Krüger, den alle kennen? Kam das über Nacht?
Ja.
Wirklich?
Mehr oder weniger. Ja, das war ja, ich habe Mein Gott Walter im Dennis Pan in Hamburg und dann war ich im Urlaub mit Birgit, ich werde ich nie vergessen, weil wir hatten natürlich, es gab kein Handy, es gab kein nicht mal ein Faxgerät, es gab gar nichts.
Funken damals, hättest
75,
du können.
Ich hätte funken können. Wir waren in Norwegen, zelten, kommen wieder und ich rufe bei meinem Manager an und sage, was ist mit Auftritten, wann kann ich wieder singen im Dennis Pan? Und er sagt, wo warst du, das ist ja irre, wir verkaufen hier wahnsinnig Platten. Gut, dass du überhaupt wieder da bist. Du bist Samstag in der Disco bei Ilja Richter.
Und ich, oh!
Ich sag, wie erstmal wahnsinnig Platten, wie viel? Und ich habe gedacht, naja, wenn das 10.000 LPs verkauft, habe ich gedacht, dann ist Studium finanziert, brauche ich in den Semesterferien nicht mehr zu arbeiten. So, das war so.
Welches Jahr war das?
75.
75. Und wie viele waren es?
Also bis dahin 175.000.
Mit 10.000 wärst du glücklich gewesen.
Ja, und dann, du bist in der Disco, sing Mein Gott Walter da.
Wie war's?
Ja, irre. Auch eine Geschichte für sich, kann man eine eigene Sendung von machen. Weil ich kam dahin, mich kannte keiner, weil die kannten alle den Song durchs Radio, aber mich hatte noch nie einer gesehen. Also das heißt, die wussten nicht, wer ich bin. Und irgendwann kommt so ein Aufnahmeleiter und sagt, was machen Sie? Ich sag, ja, ich soll hier singen heute. Ja, was singen Sie denn? Ich sag, ja, Mein Gott, Walter. Walter ist da! Walter ist da! Ich sag, nee, ich heiße Mike Krüger. Ja, Walter ist hier! Und dann habe ich da erstmal geprobt und dann nachher Mein Gott Walter gesungen. Und dann haben wir ab dem Montag 30.000 LPs am Tag verkauft.
Und dann warst du Mike Krüger Superstar.
Ja. Also gleich auf 1, LP auf 1. Und das ging dann echt ganz schnell.
Denkst du an diese Zeit zurück und denkst dir, das war eine geile Zeit? Oder denkst du, ich bin jetzt so 2025 und 2020 auch eine geile Zeit?
Ja, ist auch eine geile Zeit gerade. Aber oft frage ich mich eben, wann hast du das alles gemacht, frage ich mich persönlich oft, weil ich natürlich mich an diese Fernsehsendung null erinnere. Überhaupt nicht, gar nicht.
Wenn ich mal alles so zusammenzähle, musst du sehr gut gewirtschaftet haben und ich hoffe, du hast alles behalten. Oder bist du der Verprasser gewesen?
Gut gewirtschaftet hat natürlich meine Frau. Von daher alles gut. Die ist nicht nur, dass die meine Tochter gut erzogen hat, weil ich war ja nie da zu Hause und sich um alles zu Hause gekümmert hat die letzten 50 Jahre, sondern die hat auch unser Geld sehr gut verwaltet. Von daher alles sehr gut unter Kontrolle soweit.
Hat deine Tochter dir das mal gesagt, Papa, du warst so wenig da?
Nee, ich habe ein sehr enges Verhältnis. Auch wenn ich dann da war,
warst du da?
War ich da. Wo natürlich meine Frau gesagt hat, ich versuche dieses Kind zu erziehen, ihr auch beizubringen, dass man nicht alles darf. Jetzt kommt ihr toller Vater, ist mal 3 Tage da und erlaubt alles. Womit sie natürlich recht hatte. Aber ich hab dann einen guten Mittelweg gefunden und wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Von daher gerade noch mal gut gegangen.
Ich möchte zum Abschluss mit dir ein Spiel spielen, wie wir das immer in dieser Sendung zum Abschluss machen. Du hast mit dem Nippel durch die Lasche ziehen Millionen von armen Verpackungsingenieuren verunglimpft, Zeit Abbitte zu leisten. Ich hoffe, du bist dabei. Ich gebe dir jetzt einige wirklich durchdachte Produkte, wo Leute sagen, dass man diese Produkte fachgerecht bedienen kann.
Okay.
Jedes Mal, wenn du es schaffst, bekommst du einen Punkt.
Ja.
Und ich gebe dir als erstes, gebe ich dir Schokolade.
Ja.
Da kannst du die eine rausnehmen.
Die kann man auch noch einfach öffnen.
Ja.
Und dann hat man noch 2 in einem.
Ja.
Das heißt, man hat unten weiß, oben. Also eigentlich mal einer, der richtig mitgedacht hat.
Ich nehme das hier. Das Ganze ist so gedacht, dass wenn du hier daher gehst und dieses Papier, was nicht unten, sondern oben drauf angeklebt ist, abnimmst, mein lieber Mike, und stell mal vor, du sitzt gerade auf den Bahamas, wo du sonst immer sitzt und isst ein bisschen Schokolade, die warm geworden ist. Kannst du das hier festhalten?
Noch viel besser.
Und dann kannst du hier genussvoll dran abbeißen.
Also da hat ja einer richtig mitgetan.
Kein Punkt für Mike.
Sensationell.
Bitte.
Was ist das?
Mais, Dosenmais.
Mais?
Ein guter Dosenmais. Was denkst du, hat sich der Verpackungsingenieur dabei ein gutes gedacht?
Das wäre so eine Verpackung, die würde mich zu einem Song inspirieren, wenn es ihn nicht schon gibt. Wenn es ihn nicht schon gibt. Zeig mir das Geheimnis.
Das Geheimnis ist, du machst es auf.
Ja.
Dann ziehst du hier an der ganzen Geschichte.
Ja.
Und wenn du es dann zumachen möchtest, kannst du das hier runterpacken und dann kannst du das hier einfach da drunter legen und dann ist diese Dose immer noch zu. Das hat man sich tatsächlich so gedacht.
Verrückt.
Wusstest du das? Oh Gott, ich sehe schon den nächsten YouTube-Song. Jetzt kommt das Highlight und ich glaube, das Highlight wird dich begeistern.
Leute, das ist ja Wahnsinn.
Pass auf, Mann.
Was es heute alles gibt. Ah, Alufolie.
Da wurde sich was bei gedacht, ja, was ich nicht wusste, was ich jetzt nutzen werde. So, das funktioniert ja normalerweise ganz toll. Wenn sie ein bisschen weniger wird, wackelt das Ganze ein wenig. Das kennst du ja. Irgendwie kommt die Alufolie dann doch wieder raus. Und jetzt wirf mal einen Blick an die Seiten dieser Geschichte. Da siehst du was.
Ja, ohne Brille sehe ich das nicht, aber da ist irgendwas, was man sehen kann.
Ich zeige es dir. Hier wird der Nippel durch die Lasche gezogen, tatsächlich. Das drückt man, und das finde ich gar nicht so dumm. Und dann ist diese Rolle hier drin fest.
Ja.
Dann kann sie da nicht mehr rausdingsen und wenn du sie dann zumachst, kannst du dann dran ziehen und kannst sie dann bequem abreißen. Ja.
Gute Geschichte.
Das wäre ein bisschen was für den Architekten Mike Krüger gewesen.
Ja, das hätte er auch von mir sein können.
So, Abschlussfrage.
Ja.
Wie blickst du in die Zukunft?
Positiv. Ich bin eigentlich immer positiv. Und ich hoffe, dass wir, man kann das auch so machen, dass du das nur hier oben abmachst übrigens.
Ja.
Dann kannst du das so in der Hand halten. Falls es jetzt hier warm wäre, was es nicht ist. Und sonst hoffe ich, dass die Krüger-Gang gesund bleibt.
Auf viele, viele Millionen Follower und Klicks bei YouTube und weiteren Chartplätzen Nummer 1. Wenn du den nächsten Song schreibst, dann weiß ich, wo das inspiriert worden ist.
Mann, ich bin dir so dankbar.
Mike, nimm die mit.
Ich bin dir so dankbar.
Die ganze, nimm mit. Nimm mit.
Ich sag merci.
Zum Wohl.